Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine und habe den Andreas Hausmann mit an Bord. Moin, moin, Andreas.
Hallo, Christian.
Ja, Andreas, wir sprechen heute über, vielen Leuten wird es wahrscheinlich was sagen, das Mandanten-Onboarding, Schrägstrich QM für Anfänger, Schrägstrich, wie sollte man Sachen einmal strukturieren, damit es von Anfang an zumindest einigermaßen glimpflich läuft. Bevor ich da jetzt vielleicht so ein paar Insights aus der Kanzlei gebe, in welchem Programm und wie das Produkt so aussieht, Du hast ja einen deutlich mehr Überblick über Kanzleien, weil du Kanzleien auch berätst. Wie sieht denn momentan so die gängige Praxis in den Kanzleien aus? Ist das hands-on, wir legen mal los, oder ist das sehr strukturiert wie in einer Behörde? Wie sieht's da aus?
Ich würde mal sagen, ganz unterschiedlich, weil so ein Onboarding-Prozess, der kann, also ich sag mal, wenn ich es gescheit mache, sollte der Prozess mir Angst machen, weil einfach so viele Punkte in diesen Onboarding-Prozess reingehören, wo ich halt später einen gigantischen Mehrwert rausziehen kann, wenn ich das am Anfang schon direkt mit umgesetzt habe und auf dem Schirm habe. Und ganz oft ist es auch so, es ist zumindest meine Auffassung, dass der Onboarding-Prozess halt nicht startet mit Mandant unterschreibt den Steuerberatervertrag, sondern mit der Anfrage. Weil einfach bei der Anfrage, finde ich, schon viele Weichen gestellt werden, ob man überhaupt das Mandat annehmen möchte, ob das Mandat zu der Kanzlei passt. Was ich halt bei vielen Steuerkanzleien sehe, das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber da wird halt jedem Mandanten ein Angebot gemacht. Außer man will es jetzt wirklich echt nicht haben, weil man weiß, das bedeutet viel Arbeit und das kann man nicht abdecken kapazitativ. Aber grundsätzlich jedem Mandanten wird erstmal ein Angebot unterbreitet. Das ist unser Preis für die Buchhaltung, das ist unser Preis für den Jahresabschluss. Das sind die Stundensätze für die Beratung. Und es wird halt ganz oft nicht überlegt, passt das Mandat in meine Mandatsstruktur rein? Was betreue ich eigentlich für Mandate oder was möchte ich für Mandate betreuen? Weil diese Vielfalt, und da bist du auch das beste Beispiel dafür, auch wenn du genau die andere Zielgruppe bist, die da schon spezialisiert ist, die macht mir halt im Onboarding dann große Probleme, weil ich dann sich so standardisiert vorgehen kann, wie es einfach optimal wäre, weil wenn ich standardisiert bin, dann fällt es mir viel einfacher, einen guten Prozess aufzusetzen, als wenn ich immer sehr viele Individualitäten berücksichtigen muss. Und da kannst du bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern, einfach hinsichtlich Mandatsstruktur, inwieweit es dir da erleichtert, die Mandanten einfach bei dir aufzugabeln und möglichst gut und schnell ans Laufen zu kriegen intern, damit die Buchhaltung auch läuft, weil wir haben Fristen, die eingehalten werden müssen und dementsprechend muss auch der Prozess und die Übernahme laufen.
Ja, da sprichst du mir quasi ein bisschen aus dem Herzen. Ich kann mich noch daran erinnern, bevor wir uns umgestellt haben, auf gut Deutsch, Wald- und Wiesenkanzlei, früher komplett analog, da hat man wirklich jeden Mandanten angenommen. Das lief dann immer gleich. Hier ist die steuerliche Vollmacht. Zeig mal kurz deinen Ordner. Dann hat man geguckt, wie viele Debitoren und Kreditoren sind da drin. Und dann hat man so irgendwie geartetes Angebot gemacht. So, man hat sich gar nicht getraut, Mandate auszusortieren, die gar nicht anzunehmen. Ist vielleicht auch so dieser alte Fokus von den Steuerberatern, dieses Helfer-Syndrom, vielleicht auf der einen Seite oder vielleicht auch auf der anderen Seite, dass man froh ist, wenn man sich überhaupt ein Mandat bei einem verirrt. Ne? Man muss aber so oder so sagen, dass das für die ganze Mannschaft einfach sehr unbefriedigend ist, wenn nicht jeder weiß, was man zu tun hat. Und dieses Nicht-Aufschreiben, also oftmals hat man ja das Gefühl, das stimmt auch teilweise, man kommt sich vor wie in so einer Behörde. Ja? Also wenn man weggeht vom Freestyle, man macht alles irgendwie und man geht halt dann auf der anderen Seite hin und schreibt mal was runter, dann wirkt das halt ein bisschen statischer. Ja? Nicht mehr ganz flexibel, das stimmt schon. Man muss aber auf der anderen Seite dazu sagen, was in diesen Kanzleien halt auch immer der Alltag ist, es ist mal jemand krank, es ist mal, mal jemand aus, oder der hat einfach keinen Bock mehr und hat gekündigt, ja, so, und dann hängt man da und weiß gar nicht, wo war der eigentlich, was hat der eigentlich gemacht, und dann hat man den ganzen Tag meckernde Mandanten am Ohr. Das ist halt relativ.
Und man hat natürlich auch allein das große Problem, da ja immer mehr Daten verarbeitet werden und immer weniger Daten eingegeben werden. Früher war das einfach. Da gab es irgendwo einen Pendelordner und wenn ich den gefunden habe, konnte ich die Vertretung machen. Dann war schon mal alles gerettet. Mittlerweile ist es ja so, wenn der Kollege nicht aufgeschrieben hat, wie dieses Mandat zu bearbeiten ist, welche Schnittstellen, wo ich ran muss oder wie ich die Daten reinbekomme, dann war's das. Ja. Dann wird diese Buchhaltung diesen Monat nicht laufen und ich muss mir überlegen, hey, was mache ich mit der Umsatzsteuervoranmeldung, weil es ist ja eher die Regel statt die Ausnahme, dass die Mandanten monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen oder für die abgegeben werden muss und da ist es dann vorbei. Da kann ich dann eine sachgerechte Schätzung machen, aber im Zweifelsfall muss ich trotzdem den Vormonat komplett aufarbeiten, wenn ich nicht weiß, wie dieses Mandat läuft. Und da sage ich, ist das Onboarding so wichtig, weil dafür wird letztendlich der Grundstein im Onboarding gelegt. Aber vielleicht mal, dass wir den Onboarding-Prozess einfach mal durchspielen, muss es vielleicht nicht deiner sein, Christian, dass wir es einfach mal das Gedankenexperiment machen, auch wenn den vielleicht keine Kanzlei so macht, dass wir vielleicht einfach so Bausteine durchgehen, die im Onboarding-Prozess etwas zu suchen haben. Und da würde ich einfach mal mit dem Start anfangen, mit der Anfrage des Mandanten, dass man einfach mal sagt, wie schaut das denn aus, wenn wir da anfangen? Wenn man dann bei dir anfragt, was klopfst du da zum Beispiel ab?
Also im ersten Schritt, was bist du für eine Branche? Also bist du, welche Branche gehörst du? Welche Gesellschaftsform hast du? Dann, was machst du generell? Ja, also es gibt gewisse Branchen, die wir nicht bedienen, sondern auch gewisse Gesellschaftsformen, wo wir einfach wissen, da sind wir nicht spezialisiert drauf. Da gibt es bessere. Ja,
das würde ich auch immer so sagen. Also sobald man sich spezialisiert, immer auch die Leute sagen, ich bin nicht der richtige Steuerberater für sie. Da gibt es andere, die sind besser als ich. Man hat immer den schönen Vorteil, schärft man sein eigenes Profil, dass man sagt, hier, Handwerker ist nicht meins, kann ich nicht. Was ich richtig gut kann, wäre bei deinem Metier der Punkt E-Commerce. Da bin ich gut drin, weil da grenzt man sich immer so ein bisschen ab. Aber entschuldigen, dass ich dir da reingegrätscht habe, aber das finde ich immer ganz wichtig, weil was nicht zu können, heißt nicht, dass das schlecht ist. Das schärft eher das Profil, so wie ich immer alles Mögliche mit Lohnbuchhaltung oder Eigenorganisation bei mir ausschließe, dass ich wirklich rein FIBO bin. Deswegen habe ich heute auch komplett die FIBO-Brille auf. Mit Lohn wird da nicht viel kommen.
Das ist, glaube ich, auch ganz oft so die Angst davor, nicht genügend Mandate zu bekommen, ja, dass man dann vielleicht alles aufnimmt. Wenn man sich aber spezialisiert und die Öffentlichkeitsarbeit hat, ist eigentlich das Thema Mandate hinterher nicht so das ganz große Problem. Es ist eher das Thema, dass man halt gucken muss, dass man auch Angestellte braucht, die regelmäßig geschult werden müssen. Das heißt, also für mich ist es natürlich leichter, wenn ich weiß, in welche Ecke meine Mitarbeiter schulen, als wenn ich die übertrieben gesagt in allem ausbilden müsste. Das macht's. Und es gibt vor allen Dingen hinterher immer diese berühmten Sonderfälle, die auch noch Ärger machen. Das heißt, so oder so. Das heißt, erster Tipp auf jeden Fall, spezialisiert euch, guckt euch, was für Mandanten ihr halt haben wollt, welche Art von Mandat ihr haben wollt, damit auch die ganze Mannschaft im Hintergrund genau weiß, was auch zu tun ist. So, und dann beim Mandatsbeginn, beginnend mit den Verträgen, die erstmal unterschrieben werden sollen. Also man guckt erstmal, in welcher Reihenfolge soll was ablaufen. Ja. Bei uns ist das so, wir führen halt ein Erstgespräch. Das ist bei uns im Übrigen auch kostenpflichtig, ja, weil wir nicht für das Kennenlernen bezahlt werden wollen, aber wir wollen mit die anderthalb Stunden alles abklopfen, was irgendwie überhaupt relevant sein könnte. Und da geben wir auch viele Tipps mit schon mitten auf dem Weg. Und dann haben wir den Mandanten schon mal quasi auf der Hebebühne. So, da schreiben wir alles auf, auch Kontaktpartner am Ende natürlich in der APP, dann geht das ins Sekretariat, die schreiben einen Vertrag, der sich automatisch hinterher ausfüllt und dann beginnt quasi, dass wir bei uns im Programm, das nennt sich bei uns als Deckby als Beispiel, gibt auch andere Marktmeistertasks oder was auch immer, was es für Organisationstools gibt, die aber bitte... Aber
ich glaube, wir verlieren uns gerade schon so im organisatorischen Prozess in der Umsetzung. Ich glaube, es wäre erstmal spannend, überhaupt zu wissen, was denn so die harten Kriterien sind, die man vielleicht dann im Erstkontakt abfragen sollte, um überhaupt einschätzen zu können. Kann ich dieses Mandat optimal betreuen? Ich will jetzt gar nicht mit der Frage einsteigen, möchte ich dieses Mandat, sondern einfach, dass man für sich einschätzen kann, ist das ein Mandant, den ich gut betreuen kann? Und du hast eben schon gesagt, bei dir ist die Branche ganz wichtig, was der Mandant macht. Ich habe die Frage mal in den Fragebogen von mir ein bisschen einfacher formuliert. Na, letztlich die Frage mit, womit verdienst du dein Geld? Weil besonders, wenn ich jetzt so an Influencer denke, ist die Frage vielleicht wichtiger, die zu stellen, als zu sagen, was machst du? Dann sagt er ja, ich poste halt Zeug und krieg Geld dafür. Da ist halt eher besser zu fragen, wie verdienst du dein Geld? Weil er dann vielleicht erst am Plappern anfängt, wo überhaupt deine Geldquellen herkommt. Und dann weiß ich halt auch direkt, was kommt umsatzsteuerlich auf mich zu? Was habe ich für Baustellen an der Stelle, die ich beachten muss? Genau. Was wären noch so Bausteine, die man bei der Mandatsaufnahme unbedingt abfragen soll, müsste, damit das Onboarding nachher auch passt? Weil wenn ich die Infos nicht habe, wird der Mandant bei mir auch nicht richtig integriert. Ist leider einfach so.
Umsatzbranche, Gesellschaftsform, wie viel Gesellschafter, wo ist der inländische oder ausländischer Wohnsitz, inländischer, ausländischer, umsatzsteuerliche Probleme, gibt es Reihengeschäfte, was sind die rechnungsschreibenden Tools, um in der Lage 14 vielleicht vorzubeugen, da gibt es eine Verfahrensdokumentation, ja, nein, wie lange gibt es Z1 bis Z3 Zugriffe auf alle rückliegenden Programme, die ich so besitze, ja oder nein, ist Unternehmen online vorrätig, hat der vorherige Steuerberater, arbeitet der mit Daten, ob es eventuell Probleme mit einem Lohnübertrag, weil das einfach dann nicht sauber durchläuft. Wie sind die Warenbewegungen, auf welchen Plattformen wird gehandelt, was sind die jetzigen Programme, die eingesetzt werden, kommunizieren die mit dem Steuerberater, ja oder nein? Also was ist mit Eheleuten, was ist mit Sozialversicherung, ist der privat versichert, freiwillig, gesetzlich versichert? Was ist mit den...
Und wenn du dich auf die wichtigsten beziehen würdest, weil das wird ja jetzt schon unser Telefonbuch, ja, nach dem Motto 50 und diesen 35-seitigen Mandatsantrag aus. Anschließend bekommen Sie ein kostenpflichtiges Gespräch mit Herrn Deak und können dann vielleicht Mandant werden bei uns.
Was ich auch gezählt habe, was der Mandant im Vorfeld abgibt, ist Umsatz, Branche, Größe, Zahl der Angestellten, letzter fertiger Jahresabschluss. Ne? Ja. Dann geht's los im Gespräch, was ich gerade alles aufgezählt habe. Das kommt dann auch mit ins Onboarding hinterher rein. Die ist auch bei uns standardisiert, dass das dann, damit man sich auch immer schnell zurechtfindet. Und dann geht das Onboarding los. Das heißt,
Ich finde es spannend, dass du nach dem letzten fertigen Jahresabschluss fragst, weil die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, in dieses Baustein, was man wissen muss. Gibt's, und ich drücke das jetzt mal umgangssprachlich aus, Leichen im Keller, die noch beseitigt werden müssen, weil das ist ja auch so ein Thema, das erlebe ich halt ganz oft, dass man dann feststellt, okay, die Prozesse sind in der Vergangenheit nicht gut gelaufen. Das muss man vielleicht als Steuerkanzlei auch wissen. Habe ich überhaupt die Kapazitäten, um diese Leichen aus dem Keller zu schaffen? Weil je nachdem, wie weit der Abschluss zurück ist, und die Leichen gibt es nicht nur im Finanzbuchhaltungsbereich, im Abschlussbereich, sondern kann es ja auch in der Lohnbuchhaltung geben oder sonst wo. Und das muss man einfach mit einplanen. Was ich halt immer wichtig finde, weil du fragst halt Umsatz ab, du fragst Branche und so ab. Was ich mal gerne abfrage, weil ich ja komplett die FIBO-Brille auf habe, ich will wissen, wie viel Arbeit der Mandant nachher im laufenden Geschäft wird. Deswegen frage ich immer grob ab, wie viel Rechnung gibt es denn insgesamt, Ausgangs- und Eingangsrechnung. Nehme ich dann mal 2, das ist dann die Anzahl der Buchungssätze, die der im Monat haben wird. Und je nachdem, wenn der Steuerberater dann in die Preisfindung reingeht, bin ich immer so ein bisschen vereinfacht gesagt, wo das Budget dann liegt, dass man das durch 60 oder 80 teilt, je nachdem, welchen Automatisierungsfaktor man da leicht erreichen kann, weil das so ein bisschen der Richtwert für eine Papierbuchhaltung ist, was schaffbar ist, was ich wegbuchen kann, natürlich ohne Besonderheiten. Wenn er jetzt natürlich alle Online-Einkäufe über PayPal und dann über seine Kreditkarte abwickelt, die vielleicht noch nicht mal im Unternehmen steckt, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Aber das wäre so das Thema, wo ich sage, Aufwandsabschätzung, Leichen im Keller, gibt es da hohen Sonderaufwand, damit man es dem Mandanten auch kommunizieren kann. Wir können dir zwar Preis X bieten, aber folgendes Projektbudget solltest du einplanen, um die alten Leichen zu beseitigen, weil ohne das kommen wir halt nicht voran.
Hier ist halt beispielsweise so, dass ich Papiermandate, Bargeldmandate gar nicht erst annehme. Ne? Das heißt, also, wenn die Leute das da reinschreiben würden, was jetzt gar nicht vorkommt, werden gar nicht erst angenommen, es sei denn bei Papiermandaten, die würden halt signalisieren, dass sie unbedingt umstellen wollen, ja? Dann müssen wir uns überlegen, ob wir uns diesen Aufwand jetzt halt auch bezahlen lassen wollen, weil tatsächlich muss das ja auch alles irgendwie im Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Aber den Fall hatten wir bisher noch gar nicht, weil bei uns ist ganz klar alles digital. Es kommt alles digital und danach beginnt wieder das erste Gespräch.
Ja.
Ob die Bitte nein, So, dann geht bei uns das Onboarding los.
Ja. Also du hast ein Angebot erstellt, ist für einen Mandanten okay, also du hast festgestellt, welcher Aufwand einmalig drinsteckt, welcher Aufwand laufend drinsteckt, du weißt, welche Steuersachverhalte da auf dich zukommen werden beim Mandanten, was der für einen Abschluss braucht, Angebot ist erstellt, angenommen, er möchte Mandant werden, trotz aller Widrigkeiten und letztendlich wird der Steuerberatungsvertrag unterschrieben und dann geht es wahrscheinlich direkt ins Onboarding rein, auf Basis der Informationen, die du halt vorher abgefragt hast. Du kennst halt die Steuersachverhalte, du weißt halt, was da an Daten dann auch kommen muss, damit du die abbilden kannst.
Und das von der Reihenfolge her, so im Gespräch, da führe ich diesen Bogen aus, dann unterhält man sich kurz, entweder nehme ich das Mandat direkt an oder ich mache nachts schlafen, dann wird er mich am nächsten melden oder unsere Angestellten fragen halt alles ab, fragen uns dann halt, ob wir das Mandat aufnehmen, ja oder nein. So, und dann würde im nächsten Schritt das Onboarding auch schon beginnen, weil das Mandat von sich auch schon gesagt hat, ja, ich möchte ganz gerne, liegt jetzt an euch, wir überlegen uns das, spielen den Ball und dann beginnt dadurch schon der Onboarding-Prozess. Dann ist bei uns im Programm Stackfield einen Raum aufgemacht, der immer gleich ist, weil wir ja immer die gleiche Art von Mandaten haben. Kann ich euch gleich mal zeigen, ich habe euch da so eine PDF mitgebracht. Nimmt man so eine ungefähre Ahnung hat, wie viel das dann jedes neue Mandat bekommt einen Raum bei uns quasi, der terminiert ist auf 4 Wochen, ne? Das wird auch so kommuniziert und dann, da sind die Mitarbeiter zusortiert, die Zeiten zusortiert und dann wird das Ganze abgespult. Ich zeige euch das mal.
Bevor du es zeigst, ich habe da vielleicht noch ein paar wichtige Fragen, die ich ganz interessant finde, weil du hast viel über Zeit gesprochen. Und Zeit ist ja auch so ein Faktor beim Onboarding. Also da bin ich mal ganz gespannt, wie das bei dir ist. Du relativ zeitnah, gibst du dem Mandanten das Feedback? Ja, wir nehmen dich auf. Ja, wir nehmen dich nicht auf. Also das passt nicht. Wir können dich nicht optimal betreuen. Man soll es ja mal positiv ausdrücken. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man wirklich dem Mandanten zeitnah eine Rückmeldung gibt. Und hast dann gesagt, 4 Wochen läuft das Onboarding. Und das Onboarding fängt ja an, du brauchst erstmal einen kompletten Mandantenstamm, den er ausfüllen muss. Wie handhabst du denn das, wenn der Mandant sagt, ja okay, der Steuerberater hat mir ein Angebot erstellt, ich könnte so gesehen zudem, der will mich haben, aber es ist jetzt ein bisschen unbequem, die ganzen Daten zusammenzusammeln und der bringt das einfach nicht. Wie gehst du da mit der zeitlichen Komponente um, wenn sich das einfach, diese Mandatsaufnahme, dieses Onboarding einfach zieht wie sonst was? Ist ja auch ein Faktor, der unschön werden kann, weil du nachher in die Fristen reinläufst.
Ja, eine klare Regel, also wenn jemand sich zwischendurch meldet und sagt, keine Ahnung, Schicksalsfall kam gerade nicht zu, ich lege jetzt los, Haken dran, wird der Raum verlängert. Ist das vom Gefühl her so, dass das Onboarding an sich schon schleppend verläuft, kriegt dann eine Anführungszeichen, eine Verwarnung, ja, wir müssen jetzt weitermachen, ne? Oder wir legen von uns aus unsere Arbeit nieder. Und dann wird das Mandat von unserer Seite aus gekündigt, die Vollmachten werden zurückgezogen. Und dann hat sich das erledigt, aus folgendem Grund. Passiert aber total selten tatsächlich. Also wir versuchen eine Art von Tempo vorzugeben und sagen dem Mandanten auch, was er für eine Erwartungshaltung haben kann. Ja? Beispielsweise, dass wir 4 Wochen brauchen, okay, aber wenn wir den Mandatsvertrag unterschreiben, haken wir nach einer Woche nach, kommt da nichts, hören wir auf. Ne? Weil wollen wir jetzt auch nicht ständig klopfen müssen. Ne?
So. Zur Arbeit. Weil so nach wird dann nachher auch die FIBO und die Lohnbuchhaltung.
Genau, läuft dann eh aus dem Ruder, ne? Und dann, das ist so die erste, ne? Der erste Strike nach einer Woche, nach der zweiten ist Ende. So. Und dann wird dann der Raum noch kurz verschoben. Und dann läuft es weiter. Ne? So, wir würden von unserer Seite aus wieder nicht merken, das kommt von Anfang an direkt Schlendrian rein. Ne? Von unserer Seite aus nicht, sorgt halt für Probleme. Das Onboarding übrigens auch ein wichtiger Punkt, ist bei uns auch kostenpflichtig. Also wir machen diesen Punkt nicht umsonst, sondern bei uns kannst du davon ausgehen, dass um die 25 Stunden da drin stecken, bis wir alle Unterlagen, alle Schnittstellen eingerichtet haben, alle Apps eingerichtet haben. Das ist halt der Unterschied zu früher, ja, Ordner über den Tisch, Vollmacht unterschrieben, auf Wiedersehen.
Ja.
Passiert halt sehr, sehr viel. Da kommen viele Videos von uns zu dem Mandanten, wie er sich was erklären kann. Also das dauert sehr lange. So, und wie gesagt, Zeithorizont ungefähr 4 Wochen. Ich zeige euch mal, wie das da bei uns aussieht. Das muss man
sagen,
ne, im Programm Stackfield, ne, ist jede einzelne Zeile eine einzelne Aufgabe. Und wie man sieht, das zieht sich ganz gut. Das geht jetzt hier auf die nächsten 16 Seiten so weiter. Ne?
Also kommt Telefonbuch fürs Onboarding.
Ja, ganz genau. Das ist wirklich so. Ne? Aber wir werden auch viele Sachen durchgespielt. Ich scroll einfach mal das Ganze nach unten, damit man zumindest die Gesamtheit einmal so wird alles, ne, Dauerfristverlängerung geprüft, ja, nein, Stammdatenübertrag und so, also von
A bis Z. Das ist wahrscheinlich die ersten auf YouTube, die Geschwindigkeit auf 0,25 runterregeln.
Ja,
am Ende ist es
auch ein Max, ne? Also der wird immer länger. Viele Sachen weiß man aber auch instinktiv aus der Mitschrift im ersten Gespräch, dass manche Sachen vielleicht auch gar nicht gebraucht werden, direkt weg. Aber nur so kommt man auch dazu, jedem Mandanten an einer gewissen Stelle auch eine Information in Form von einem eigengedrehten Video oder eigenen auf den Weg zu geben und das nie mehr zu vergessen. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise jetzt ein Video drehe zum Thema Smart Login, wie bediene ich den, dann geht er immer an der gleichen Stelle raus. Das Sekretariat weiß genau, was zu tun ist. Und die Mandanten bekommen halt dann, also wir legen da großen Wert drauf, viele Informationen am Anfang, aber nicht auf einen Schlag. Hier sind 38, vier Seiten, kannst du durchlesen, sondern halt immer so ein bisschen das mit
auf. Macht ihr das? Wie transportiert ihr diese Infos zu Mandanten häppchenweise?
Im ersten Schritt YouTube-Videos eigengedrehte und im zweiten Schritt, wenn wir was haben, also wenn wir mal so Fachartikel haben, die wir selber geschrieben haben, auf unserem eigenen Blog, dann nehmen wir halt diesen Link und schicken den zusammen mit einem Anschreiben zu. Ne? Das ist dann Teil des Onboardings, das ist dann eine Sache, die abgehakt werden muss. Genau, und das wird eben, und so, immer, und je mehr wir dann endlich auch bekommen und haben, werden diese Musterräume auch dahingehend verändert, dass das auch für alle zukünftigen automatisiert rausgeschickt wird. Ne?
Also es wird momentan noch manuell per E-Mail rausgeschickt, weil der Prozess noch in der Standardisierungsphase ist. Es ist ja meistens ganz schlau, erst zu standardisieren, bevor man automatisiert, weil sonst fliegt einem die Scheiße um die Ohren, wenn es kein guter Prozess ist.
In diesen Aufgaben stehen die Standardformulierungen ja schon drin. Klar, kommt die E-Mail-Adresse rein, dann ist jetzt keine Arbeit. Aber wichtig ist halt, das einmal auch zu vergegenwärtigen, auch als Kanzlei. Das hat eigentlich eine vor allen Dingen im Backoffice, wenn ich jetzt meinetwegen 10 Mandatsanfragen bekomme. Ja? Ja. Wie viele Stunden Aufwand sind das, auch für mein Gegenüber, dass der auch weiß, okay, die haben hier was zu tun. Ja? Denn man könnte ja auch der Meinung sein, der Steuerberater schnipst mit den Fingern, freut sich auf die Rechnung, die er schreiben kann.
Er drückt aufs Knöpfchen, dass ich den Finger schnipp.
Genau. Alles andere geht dann halt mal so eben. Ja? So, und wenn man mit dem Mandanten halt darüber auch redet, ich bin ein großer Freund von angepasster Erwartungshaltung, dann weiß man halt auch, was da so passiert. So sieht unser Onboarding aus. Also im ersten Schritt, der Kunde kann sich ein kostenpflichtiges Erstgespräch bei uns buchen, bekommt auch da schon ein Video, um zu gucken, warum machen wir überhaupt ein kostenpflichtiges, was machen wir da? So, und dann das Erstgespräch ist dann, wie gesagt, standardisierte OneNote-Mitschrift dann bei uns, um zu gucken, also damit auch nichts vergessen wird, dann noch Tipps gegeben, welche Tools würden wir empfehlen, welche Schnittstellen, wie kann man noch unabhängig arbeiten, Dropscan, weiß der Geier was, kommt alles mit auf den Weg. Und diese ganze Mitschrift geht dann ins Sekretariat, dadurch wird der Raum eröffnet, Verträge geschrieben, alles nacheinander dann Stück für Stück abgearbeitet. Und man muss klar sagen, wenn man sich mal vorstellt, dass unser Onboarding-Plan dürfte in Summe über 150 Punkte beinhalten, man muss ja sagen, nimm mal 5 Mandate auf, dann sind wir schon bei 750 Aufgaben und dann lass denjenigen mal krank werden. So.
Ja. Das machen. Vielleicht gehen wir nicht ganz so schon in die Bearbeitung rein, wo es dann nachher gut ist, wenn man standardisiert arbeitet, sondern einfach mal das Onboarding durch. In der Regel, jeder braucht die Mandantenstammdaten, da weiß man, da muss man erstmal ein paar Plate an Daten einholen. Da braucht man einen Ausweis wegen Geldwäsche etc. und dergleichen. Man braucht erstmal die ganzen, Stammdaten. Und dann gibt's einen Punkt, bei dem bin ich regelmäßig involviert und da freue ich mich immer wieder, um die lustigsten Fälle kennenzulernen, nämlich der Zeitpunkt, wo man sagt, hey, wir brauchen deine Altdaten, die müssen jetzt zu uns, weil wir müssen ja auch irgendwo drauf aufsetzen. Das ist ja immer blöd, wenn ich die immer zu spät bekomme, weil die lassen sich in Dativ immer nachträglich relativ schlecht einfügen. Zumindest ist es zusätzlicher Aufwand, der nicht sein muss. Und da würde mich einfach mal brennend interessieren, wie ihr damit umgeht, generell mit Mandanten, die nicht von Dativ kommen und mit Mandanten, die halt schon auf Dativ arbeiten und welche Erfahrungen ihr da gemacht habt.
Das kommunizieren wir ganz klar so. Wir haben auch in einem Fall mal, also das ist da mehr aufwendig kann. Ne? Das muss der Mandant erst machen. Also wenn der, als Beispiel, man hat jetzt einen Vorberater, der arbeitet zum Beispiel jetzt nicht mit der DATEV und ich habe unverbindliche Löhne. So, dann hatten wir das in einem Fall schon mal, dass wir 10 Monate quasi händisch abtippen mussten, damit wir einen fortlaufenden Bestand weiterentwickeln konnten. So, und dann würden da Tausende von Euros einfach nur für das initiale Setup zusammenkommen, dass wir erstmal abchecken. Was besprechen wir mit dem Mandanten? Ob es dann vielleicht sinnvoll wäre, für die restlichen ein, zwei Monate vielleicht noch den Altberater zu lassen, zum Beispiel, damit man einen Jahresexport machen kann. Denn das muss besprochen werden. Wird aber auch klar gesagt, wie gesagt, dass wir einen Datenexport an sich im ersten Schritt erwarten, weil dann können wir es kostenlos noch weitermachen. Oder er muss die notwendigen Mehrarbeiten an sich bezahlen. Und da muss man sagen, ist natürlich auf beider Seiten immer schwer abzuschätzen, was entsteht denn da eigentlich für ein Aufwand? Ja, weil teilweise wissen wir das ja auch nicht. Also wir können dann immer so Wasserstände geben, aber wir haben das auch, muss man sagen, selten, ja, dass Mandate jetzt von einem Steuerberater kommen, die noch nicht mal eine DATEV-Schnittstelle an sich bieten. Die müssen ja gar nicht von der DATEV kommen.
Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, DATEV-Schnittstelle ist nicht DATEV-Schnittstelle, kannst du auch schon mal ziemlich einen Mist bekommen, der dann wieder mehr Arbeit macht, dich damit zu beschäftigen, als, ich sag mal, die Quick-and-Dirty-Methode. Ich weiß nicht, kommt es bei euch öfter? Also ich weiß immer halt, es wird die wirtschaftliche Entscheidung getroffen bei der Fremddatenübernahme, dass man sagt, ich mache keine 1-zu-1-Übernahme, weil die ist immer sehr aufwendig. Und ich mache die auch und ich weiß, die sind zeitlich aufwendig und ziemlich teuer. Deswegen wird ja meistens Folgendes gemacht: Hey, ich mache Quick and Dirty, einmal einen SUSA-Vortrag. Kann ja unterjährig so wie beim Jahresabschluss funktionieren, dass ich einmal die Seiten vortrage und dann einfach nur die offene Posten auflöse, indem ich einfach die offene Postenliste einspiele. Da muss auch das Anlagevermögen natürlich nachgepflegt werden. Das läuft ganz oft auch auf händische Nachpflege hinaus, weil der Import in DATEV jetzt auch nicht immer so gut von der Hand geht. Aber das wäre zumindest bei Fremdmandanten, was da immer regelmäßig gemacht wird, aus meiner Erfahrung heraus, weil es halt einfach das die kostengünstigste Variante ist.
Aber wie gesagt, wir haben das im Regelfall schon so, dass wir mit der DATEV-Schnittstelle an sich gut arbeiten können. Wir haben das ganz, ganz selten mal, dass wir wirklich nur noch USA gehen müssen. Scheint purer Zufall momentan zu sein. Also letzten 2 Jahre, aber haben wir wirklich selten.
Das ist ja gut.
Ja, ja, Gott sei Dank. Es ist nämlich auf jeden Fall Aufwand, den wirklich keiner braucht. Das muss man ja auch
gleich sagen. Du hast ja auch den anderen Bereich angesprochen, Lohnbuchhaltung. Bei Lohnbuchhaltung habe ich die Erfahrung gemacht, dass da relativ wenig geht aus Fremdsystemen. Also, dass das dann meistens darauf hinausläuft, dass man die Mitarbeiter wirklich in DATEV alle anlegen muss. Und ich kenne das halt so bei den Kanzleien, wo ich damit zusammenarbeite, dass da meistens ein Datenraum eingerichtet wird und gesagt hat, hey, wir müssen eh alles neu aufbauen. Schickt uns bitte nochmal die ganzen Unterlagen zu euren Mitarbeitern für die Lohnabrechnung. Wir gehen das durch, bauen das auf, um auch die Fehler rauszusteuern aus der Vergangenheit. Und danach habt ihr eine digitale Personalakte in DATEV. Ist ein hoher Einmalaufwand, aber ich muss es ja sowieso alles anlegen. Deswegen kann ich da auch nochmal über die Daten blicken. Zumindest kenne ich es so, wenn es nicht aus DATEV kommt. Allerdings...
Es ist bei uns auch so. Wird auch genauso kommuniziert. Aber klar.
Ja. Allerdings ist auch die DATEV-Welt nicht perfekt, habe ich rausgefunden. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du bei Datenübernahme DATEV gemacht? Weil das ist ja auch nicht so unbedingt ein unkritischer Punkt, weil ich weiß ganz oft, wie oft ich da loslaufe und immer wieder neue Daten hole. Oder dann mit Leuten telefoniere, was denn jetzt nicht geklappt hat.
Also grundsätzlich... Bei Löhnen haben wir auch Bauchschmerzen, ja, wenn keine, das ist der wichtigste Punkt, also da haben wir schon miese Erfahrungen mitgemacht, dass wir den Mandanten das dann auch da genauso sagen, dass wir, wenn es kein Vorsystem gibt mit einer DATEV-Schnittstelle und wir unterjährig am Ende des Jahres gewechselt wird, das kann sehr teuer werden, wenn man das Bedürfnis hat, das alles in der DATEV aufzubereiten.
Ja, also kenne ich jetzt eigentlich keinen Mandanten, der den Anspruch hat, weil es halt einfach nicht meist nicht wirtschaftlich ist. Nur gibt es halt auch so Punkte wie Systemwechsel, dass man darauf hinweist, der andere muss unbedingt einen Systemwechsel hinterlegen, wenn es nicht unbedingt ins selbe DATEV-Programm reingeht. Auch muss man halt schauen, das hat man im Lohnbereich genauso, wenn ich einen sauberen Übertrag bekomme, ist ja sogar egal, ob es Lohn ist oder Lohngehalt ist, kann man bei DATEV ja konvertieren. Dass man dann vielleicht die Daten auch nochmal überblickt, weil erfahrungsgemäß ist besonders bei lohnintensiveren Mandanten doch die eine oder andere Leiche im Keller versteckt, wo Sachen nicht so abgerechnet wurden, wie es das Sozialgesetzbuch vorsieht. Ich kenne es nur, bei der FIBU ist mein Highlight oft, dass ich da ganz oft, ich nenne es immer Leerfahrten habe, wie wir es früher von den Bussen auch kennen, wo drauf steht, wenn dann der Übertrag angestoßen wird und man merkt halt, hey, der Vorbereiter hat die Daten gar nicht im EZ gesichert. Oder am selben Tag des Übertrags, wo die Daten natürlich auch nicht mitfahren, weil die müssen, wenn er es nie gemacht hat, immer ein paar Tage verarbeitet werden. Und ich mache auch die Erfahrung, dass man meist mehr als einen Übertrag macht, weil man über Sachen diskutiert, wie den letzten Jahresabschluss, wer macht den noch, dann wird an den Daten festgehalten. Das ist halt so ein Prozess, auch wenn es Dativ ist, der sich eventuell doch ein bisschen langwieriger gestalten kann aus meiner Erfahrung, weil einfach nicht die Daten abgegeben werden, die man braucht.
Den Teil klären wir schon im Erstgespräch. Ne? Wer soll den letzten Jahresabschluss machen? Ist der Büro ja oder nein? Ne? Um zu wissen, ob es da demnächst auch Diskussionsstoff geben könnte. Also das ziehen wir dann schon immer vor. So, und dann schicken wir auch mal ein Schreiben raus, wo wir auch darum bitten, im ersten Schritt zu sichern, damit wir dann mit einem zeitlichen Versatz auch abholen können. Das ist manch einem auch einfach gar nicht bewusst.
Ne? Also, an den Mandanten oder direkt an den alten Steuerberater? Ah, cool. Also, dass er den direkt abholt und es hoffentlich dann auch macht. Also, das ist ja manchmal so ein bisschen der Punkt.
Ich kann einfach mal ein Telefon hier an die Hand nehmen. Ja, das klappt im Regelfall schon. Also, es gibt immer also dann so ein paar Problemchen, wenn es offene Rechnungen gibt, ja, und so weiter. Ne? Das kann mal passieren. Wobei da auch im Vorfeld im Erstgespräch schon gefragt wird, ja, wie ist das Verhältnis zu dem jetzigen Steuerberater? Warum möchtest du überhaupt wechseln? Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig.
Ja,
weil
ich jetzt so ein Wechsel brauche. Ja.
Würde ich beispielsweise gar nicht aufnehmen, ja, weil ich einfach keine Lust auf Mandantenhopping habe. Ja. So, und wenn man da halt merkt, okay, da sind halt Leichen im Keller, da halt hält man sich als Steuerberater heraus, aber zumindest man weiß, man hat eine Chance auf eine saubere Übergabe. Oder man muss da vielleicht einfach mal ran und mit dem Kollegen halt sprechen, warum, wieso, weshalb. Vielleicht mal ein bisschen als Mediator dazu bringen. Dann weiß man aber auch im Vorfeld schon, dass man das Problem haben wird. Ne? Sollte man im Erstgespräch direkt mitnehmen, das Thema.
Ja. Gut. Ja, Datenübertrag kann aufregend sein. Ja. Ja. Aber fürs Erstgespräch fand ich gut, dann nochmal den Punkt aufzunehmen, warum überhaupt das Mandat wechselt, weil es gibt eventuell Wechselgründe, die für einen selbst ein Ausschlusskriterium darstellen, weil man weiß, wenn er wegen diesem Grund wechselt, dann werde ich auch mit dem Mandat Probleme haben, weil der Vorberater sie schon hatte.
Genau, das ist ja im Endeffekt genauso wie bei Angestellten. Ja? Wenn man das und hat so ein Bäumchen Wechsel, muss man mögen. Also wir persönlich mögen es nicht. So, entsprechend, da würden wir halt auch sagen, okay, dann nicht. Ne? Also, man muss ja klar, auch wenn man den initialen Aufwand so ein bisschen versucht abzupreisen, aber der Anfangsaufwand bei einem Mandat ist enorm. So, sich lernen, alles an Unterlagen besorgen, das dauert halt so viel Zeit, kann sich nur über Laufzeiten amortisieren. So, und dementsprechend, wenn man weiß, man hat jetzt 5 oder 10 sehr wechselwillige Mandate, ja, da hat man auch natürlich auch ein Riesenrisiko, dass man sich da das Sekretariat blockiert über ein paar Monate hinweg und da wechselt.
Ja, dass sie vielleicht auch von Steuerberater kommen, die halt sich da schon an dieses Klientel angepasst haben. Die wirklich sagen, ja, ein bisschen Schmalspurbuchhaltung, weil ich muss mit dem Mandant Geld verdienen, ich kann nicht so hohe Investitionen in dem Mandat haben und alles optimal aufzusetzen, weil manchmal sind die Buchhaltungen, die man bekommt, auch, sehen die bei einem selbst anders aus, sagen wir mal so. Aber gut, ich würde mal gerne weiter im Prozess gehen, weil da gibt es sicherlich jetzt die größten Details zu den Fallstricken, die man da hat. Das Mandat ist übernommen, die Daten sind da und dann muss man ja irgendwann dann anfangen, Löhne abzurechnen und die erste Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Und ich glaube, da treten wir bei vielen Mandanten und das immer öfter in eine sehr, sehr spannende Phase ein, weil da muss man schauen, wie erstellen wir denn gemeinsam überhaupt Lohnbuchhaltung und mein Bereich die Finanzbuchhaltung. Wo halt Schnittstellen eine sehr große Rolle spielen, meiner Meinung nach, und wo man sich unterhalten muss, wie machen wir es?
Also bei uns ist das so, wir klären im Vorfeld, welchen Monat, also mit welchem Monat man beginnt, ob man da jetzt gezahlt hat oder nicht, packen im Zweifelsfall immer noch mal eine Einzelfristverlängerung obendrauf, also zumindest für die Steuer, damit wir Platz haben. So, und dann wird im ersten Schritt die sogenannte kleine Verfahrensdokumentation erstmal gemalt, dass man erstmal weiß, aus folgenden Programmen sind demnächst die Unterlagen abzuholen. Das ist Teil unseres Onboardings, dass diese...
Mach mal ein Beispiel, was du alles als Schnittstellen siehst.
Also zum Beispiel Textbook, Fastbill, LexOffice, EasyBill, Buchhaltungsbutler, Account, mal Invoice. Also, ne, also, oder einfach auch online, ne, sowas. Ne? Dass ich weiß, wo ich überhaupt liegen muss als Buchhalter, um meine Sachen erstmal herzubekommen. Ne?
Finde ich spannend, dass du eher so die rechnungsschreibenden Systeme so im Fokus hast. Mein Punkt ist halt immer noch, mich interessiert halt auch die Systeme, wo der Mandant seine Zahlung drüber abwickelt. Also wie er bezahlt und wo er Geld bekommt. Ich sage jetzt mal Kassenbuch, Barauslagen, Bankkonto, PayPal, Zahlungsdienstleister sicherlich in den E-Commerce-Lösungen teilweise mit drin, aber bei Textu muss man sich ja auch drüber unterhalten, was man mit den Zahlungsdienstleistern macht, weil das alles auf dem Verrechnungskonto momentan leider noch bei denen läuft. Oder halt einfach auch Kreditkarten. Kreditkarten in der Buchhaltung können absoluter Graus werden, dass man einfach über die, mit dem Mandanten drüber spricht, hey, welche Schnittstellen hast du? Die müssen ja nicht unbedingt elektronisch Daten übermitteln, die müssen ja einfach nur da sein, dass sie quasi genutzt werden im täglichen Geschäft, um dann zu klären, in der Umsetzung des Onboardings, wie verbuchen wir die in der Buchhaltung? Wie organisieren wir das, dass das passt? Fragt ihr die andere Seite auch ab, die Zahlungsseite?
Ja, das ist auch Teil des Erstgesprächs, also welche Zahldienstmethoden hast du, welche Banken, welche, wie nennt sich das nochmal?
Zahlungsdienstleister oder Zahlungswege.
Also welche Payment Provider hast du da? Welche davon sind anbindungsfähig, welche nicht? Welches brauchen wir unser eigenes Tool, was wir geschrieben haben, um Bankdaten zu importieren? So, das ist alles Teil unseres ersten Spiels. Das ist das, was ich meinte mit, das ist ein, so ein Quick-Check auch im Stellenbereich, um zu wissen, okay, das ist jetzt ein Mandant übertrieben sein. Der hat alles, ja. Und das ist jetzt ein Mandant, wo ich genau weiß, okay, boah, Katastrophe, den muss ich noch komplett umbauen. Und der möchte das vor allen Dingen auch, ja. Dass wir da auch hingehen und auch Empfehlungen aussprechen, was einfach dann am Ende des Tages so eine doofe Empfehlung ist. Zum Beispiel, du kannst eine Bank haben, die kostet dich 6 € im Monat, die können wir einspielen. Du kannst dir die 6 € im Monat natürlich auch knicken, dann können wir nichts einspielen und buchen 2 Stunden länger und das kostet dich dann 300 € mehr, zum Beispiel. Ne? Ja. Dass man das auch im Vorfeld so kommuniziert, ja, dass alles immer billig, billig und gut ist, damit wir hinterher auch wieder vernünftig arbeiten. Also Teil des Erstgesprächs, also noch vor dem Onboard.
Ja, schon, gut, euer Erstgespräch scheint gar nicht zu enden. Da habe ich noch eine spannende Rückfrage, wenn er direkt schon Empfehlungen macht. Also empfehlt ihr dem Mandanten auch konkret in eurem Prozess, dass er gewisse Sachen loswerden sollte? Also ich kenne meine Empfehlung zum Beispiel, um dir einfach ein Beispiel zu nehmen, dass man sagt, hey, hast du bisher ein Kassenbuch geführt? Hast du Bareinnahmen in deinem Kassenbuch drin? Und sobald er Nein sagt, gehe ich direkt auf die Schiene Barauslagen, weil niemand ein Kassenbuch führen will. Und das in dem Zweifelsfall auch fast nie funktioniert, dass es ordentlich geführt wird. Deswegen gehe ich halt immer auf die Schiene, dass man sagt, hey, wir verrechnen das, aber mach bitte keine großen Sachen drüber. Nicht, dass wir dann andere Probleme bekommen dann irgendwann mit dem Prüfer. Aber dass man so ein bisschen schon schaut, wie kann ich die Prozesse ein bisschen verschlanken, damit sich das nachher auch gut bearbeiten lässt. Weil da sitzt dann nachher irgendein Buchhalter, der darf sich mit dem Ganzen dann auseinandersetzen, was man im Onboarding geregelt hat oder nicht geregelt hat.
Haben wir gar nicht. Mit Barauslagen fällt mir auf. Also war früher so, ja, da wäre das der Fall gewesen. Heute ist das eher so ein Ding, dass ich Neobanken abfrage. Ne? Also und zwar mit aller Geduld, ja, dass ich auch rufen will, welche neumodischen Banken besitzt du, mit denen ich hinterher vielleicht Probleme haben könnte. Genau, da merkt man auch, glaube ich, auch wieder, jetzt wenn ich darüber nachdenke, unsere Art der Spezialisierung, manche Sachen ergeben sich von sich aus, wo es einfach gar keine Probleme gibt. Andere kommen dafür mehr. Ne?
Ja gut, du hast dann wahrscheinlich deutlich mehr Zahlungen auf der Kreditkarte, was auch ein Problem sein kann.
Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Auch da muss man halt schauen, dass man das eventuell dann hinterher entweder über Unternehmen online löst, wenn es dann halt einbindungsfähig ist. Oder im Zweifelsfall auch die Empfehlung geben, weniger darüber, dafür mehr mit EC, weil EC können wir dann beispielsweise wieder einbinden.
Aber das ist, die Amex-Rewards sind da oft einfach zu verlocken für manche.
Ja, wobei ich habe,
ist halt so.
Der hatte seit Ewigkeit Amex im Einsatz und hat auch unheimlich viele Punkte abgestaubt, auf gut Deutsch gesagt. Aber die Buchhaltung war auf der anderen Seite so dermaßen teuer dadurch, weil er einfach seinen musste. Das hat sich für den, also es war ihm einfach nicht bewusst, ja, aber dann war es mal bewusst, dass er den überhaupt nicht rechnet, ja, wenn ich dann 5 Stunden mehr Buchhaltung geben oder abpreisen muss. Und vor allen Dingen, ich muss ja auch einen Mitarbeiter finden, der Interesse daran hat, 5 Stunden, also die abzutippen, ja. Das kommt bei uns halt hinzu, da haben wir gar keine Mitarbeiter für.
Ja, das ist der andere Engpass. Du hast halt in der Regel weniger Mitarbeiter als Mandatsanfragen.
Ja, klar, ganz genau. Und die müssen dann genau darauf auch wirklich Bock haben. Ne? Und dann müssen die Sachen natürlich auch angeliefert bekommen, was ja der nächste Nadelöhr ist. Kommt dann halt eins zum anderen. Ne? Und das ergibt sich dann halt durch ein qualitativ hochwertiges Erstgespräch, dass man halt da vielleicht auch so auf den Weg gibt, auch internas auch sagt, was wir nicht können, ne? Und dadurch auch teurer werden. Also dann weiß er schon 2 Sachen, wir können eine Sache nicht und wir werden teurer. Ne? Das ist also keine Sache. Was ich immer ganz schlimm finde, ist, wie gesagt, also ich persönlich würde es nie machen, weil mich persönlich würde dann auch irre aufregen, wenn man dann nach einem halben Jahr spontan mal so eine Rechnung stellt und sagt, übrigens, wir haben 100 Stunden mehr gebraucht.
Ja, das ist halt gefährlich. Gut, was wir in den Shownotes verlinken können, wären halt, ich habe schon mal das Thema Kreditkarte ein paar Mal auf YouTube besprochen, welche Lösung es dafür gibt, weil es kann sehr eklig werden und es kann sehr kostspielig werden. Es lässt sich aber auch relativ einfach organisieren, wenn der Mandant mitspielt, dass in der Buchhaltung kein Problem ist. Ich habe jetzt aber auch noch eine Frage, die brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, weil du hast ja schon einen Onboarding-Prozess und kannst es so gut beantworten, direkt aus der Praxis heraus. Und du wolltest schon vorher drauf eingehen, da habe ich dich ein bisschen gebremst. Und das ist das Thema, ob ihr den ganzen Onboarding-Prozess auch entsprechend dokumentiert. Weil ich glaube, umso komplexer es wird, ist da der größte Mehrwert am Ende des Tages raus, wenn es dokumentiert wird. Meiner Meinung nach. Bin auf deine gespannt.
Dadurch, dass die ganze Präsentation ja in digitalen Räumen stattfindet und jedes Anpacken von jeder Aufgabe kommentiert und dadurch auch automatisch abgespeichert wird und der Raum hinterher nicht gelöscht und aktiviert wird, können wir alles nachvollziehen. Also bis zur Minute, wann der was gemacht hat. Weil man da einfach sagen muss, das braucht man bei einem vernünftigen Onboarding halt nicht. Es ist halt automatisch da. Ne? Also es ist dokumentiert, man kann es abspeichern. Dann also als Beweisfunktion haben wir es jetzt bisher gebraucht, hätten wir aber da.
Wie sieht das beim Mitarbeiter aus? Also besonders, wenn aus dem Onboarding das in die laufende Buchhaltung, Lohnbuchhaltung übergeht, wie bekommt der die Infos aus dem Onboarding-Prozess? Weil der muss ja auch wissen, hey, wo muss er hingreifen bei den Schnittstellen? Wie wurde das mit den Kreditkarten bei den Mandanten geregelt? Welche Umsätze macht der überhaupt? Also was muss ich mir nachher in der Umsatzsteuervoranmeldung anschauen, ob es da ist oder nicht? Wie sieht das aus?
So, dass wir haben fast kein Sekretariat mehr. Also wir haben unsere Sachverwaltung abgebaut, dass unser Sekretariat tatsächlich jetzt mit Mitarbeitern besetzt wird. Das heißt, die Mitarbeiter selber, die hinter das Mandat auch betreuen, sind auch Mitinhaber dieses Onboarding-Raums und arbeiten dort auch schon mit. Das heißt, das haben wir irgendwann umgestellt, dass nicht das Sekretariat alles macht, dann kommt alles zu dem Mitarbeiter und der hat da eine komplett neue Landschaft vor sich, sondern der Mitarbeiter kommt direkt da rein und kriegt auch gewisse Sachen, wie nämlich beispielsweise das Zusammenstecken der einzelnen Verbindungen zum Beispiel direkt als Aufgabe, dann weiß der auch schon mal direkt, was wo ist. Und kann dann auch schon mit dem Mandanten direkt in Dialog.
Okay, das heißt, jeder deiner Mitarbeiter kann auch diesen Onboarding-Prozess durchführen. Das heißt, das Know-how ist da. Was halt spannend ist, was halt immer wieder anfällt, Vertretungsfälle, wo kriegen die dann die Infos her, wie das Mandat läuft? Weil das früher, das haben wir ja am Anfang besprochen, war das ja einfach. Denn das war die größte Herausforderung im Vertretungsfall, den Pendelordner des Mandanten im Büro wiederzufinden. Und dann war die Vertretung in die nächste Umsatzsteuervoranmeldung gerettet, besonders wenn ich digitale arbeite. Dann habe ich ja eventuell das Problem, dass es halt eine Vielzahl von auch Konten Zugängen geben kann, wo ich mir Daten vielleicht abhole und auch eine Vielzahl von Schnittstellen, wo ich wissen muss, wie ich die einspiele und wie ich die Daten vielleicht sogar kontrolliere, die ich eingespielt habe. Wie bekommt die Vertretung diese Informationen? Da gibt es bei euch keinen Urlaub und selbst wenn es krank ist, kommt der Chef mit dem Laptop ins Krankenhaus, erst dem Strauß Blumen und dann den Laptop, hey, die Umsatzsteuervoranmeldung muss noch fertig werden. Wie sieht das aus? Wie habt ihr das organisiert? Weil das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, den er am Ende noch hat.
Ist ja alles bei uns niedergeschrieben. Also sowohl das Erstgespräch, was auch kanzleiweit abgespeichert wird bei uns in OneNote, dass jeder darauf zugreifen kann, bis hin zu den Räumen, die wir angelegt haben. Also, das Herzstück ist das Erstgespräch. Da steht schon alles drin.
Und okay.
Wenn man dann das Mandat an sich jetzt halt mal übernehmen muss, guckt man da einmal drüber, weiß direkt, welche Payment Provider, welche Banken, wo muss ich reingucken, wo ist die Verfahrensdoku, wie sieht die aus und man kann auch direkt loslegen. Ne? Also was ist das für ein Online-Händler oder was ist das für ein digital arbeitender Mensch, wo bekommt er sein Geld her, steht alles drin, wo sind die Besonderheiten, die sind auch hinterlegt bei uns in OneNote, also in der jeweiligen FIBU des jeweiligen Mandanten, das auch immer komplett kanzleiweit einsehbar, dass man da die Chance hat, sich, sag mal, wenn man sich jetzt eine halbe Stunde hinsetzt, egal aber wo man ist, ob im Homeoffice oder hier, alle Infos direkt beziehen und dann auch loslegen.
Also der Grundstein ist halt das Erstgespräch, wo ihr dann alles voll abhängig macht und dergleichen. Solltest vielleicht mal drüber überlegen, weil jetzt haben wir ja relativ lange die Leute wahrscheinlich neugierig auf deine Checkliste gemacht, die Checkliste vielleicht dann doch online als Online-Produkt noch zu verkaufen, weil manchmal braucht man immer so ein bisschen Input oder so, ist aber mehr oder weniger eine Idee.
Weil man schon sagen muss, dass sich da jeder selber kurz, also unabhängig davon, die Mühe machen müsste, das Prozess runterzuschreiben, weil bei uns ist es ja im Endeffekt so, dass wir spezielle Programme haben, mit denen wir arbeiten und auch wirklich spezialisiert sind. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, der Vereine betreut, der kann mit unserer Checkliste überhaupt nichts anfangen. Und also wirklich null.
Naja, ich finde die Überleitung zu machen von der funktionierenden Checkliste auf den anderen Bereich funktioniert, also finde ich, kann sehr gut funktionieren. Aber es ist mehr oder weniger meine Meinung, dass man einfach ableiten kann, okay, das ist für mich nicht relevant, was ist für mich dafür bei diesem Mandat total relevant.
Vielleicht abschließend, damit wir den faulen Jogger nicht komplett ins Jenseits jagen hier.
Ja, der faule Jogger ärgert sich, glaube ich, jetzt schon, dass er Notizblock nicht mitgenommen hat zum Joggen.
Ist halt so, also da steckt halt sehr viel Arbeit drin. Und das Wichtige dabei ist, es ist deshalb Arbeit, weil man sich seiner eigenen Kanzlei einmal komplett bewusst werden muss. Also es nützt wirklich überhaupt nichts, alles nur zu kopieren, sondern das Wichtige ist, passt das zu mir? Möchte ich das auch haben? Ne, tatsächlich, weil das Ding muss leben. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Also unsere Listen sind alle nicht in Stein gemeißelt, sondern die werden permanent weiterentwickelt. Und das muss ein Bewusstsein sein, was jeder einzelne Mitarbeiter vom Azubi bis zum Steuerberater mit sich rumträgt und sagt, okay, hier macht es Sinn, dass wir hier noch was reinschreiben, weil das ist mir jetzt in letzter Zeit häufiger mal vorgekommen. Und das muss dann vielleicht auch vom Mitarbeiter kommen, der unterjährig natürlich mehr mit dem Mandanten zu tun hat als der Steuerberater. Das heißt, nur so kann das auch funktionieren. Die Liste einmal hinzusetzen, hat den Nachteil, das ist wie bei einem Boot, was nur gerade ausfährt, ja. Solange da nichts im Weg ist, ist ja auch alles gut. Ne? Sobald leichter Wellengang da ist oder vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwas dazwischen steht, ja, muss das Boot auch mal ausweichen können. So. Und wenn man diese Checkliste nicht leben lässt, dann hat man den ersten Unfall. Und wenn man den ersten Unfall hat, dann verwirft man diese Checklisten wieder, weil ja.
Quick and Dirty geht doch auch, wie früher.
Ja, früher war alles besser. Also, ja. Dann verwirft man wieder alles, dann ärgert man sich über die ganze Zeit, die man da rausgeschmissen hat. Und das Geld, ja, die Schulung der Mitarbeiter, das muss ein stetig laufender Prozess sein, der hinterher, aber das ist nicht Teil des Podcasts, ins QM übergeht. Ja. Das kann eine offene Runde sein, ja, dass man permanent dran operiert. Das kann aber auch sein, dass man sich ein fertiges QM einfach schon besorgt. Meines Erachtens ist das Wichtigste, sich seiner Stärken und vor allem Schwächen im ersten Punkt bewusst zu sein. Welche Mandate möchte ich aufnehmen? Wie soll mein Prozess sein? Also das möchte ich auch von keinem anderen irgendwie ins Boxhorn jagen zu lassen und das einmal runterzuschreiben. Und dann bitte immer weiter fortentwickeln. Deshalb vielleicht so mein Tipp am Ende des Tages, sucht euch ein System, wo ihr alle intuitiv mit umgehen könnt, weil damit fällt alles, dass ihr es auch weiterentwickeln könnt und auch nutzen könnt. Es nützt euch das tollste System überhaupt nichts, wenn es komplett fertig ist, aber keiner kann es bedienen. Dann ist das Ding zum Klintern beurteilt.
Die 120 Punkte pro Checklisten für die Bearbeitung der FIBO fallen mir da gerade so ein.
Genau. Also daher macht euch da.
Aber nichtsdestotrotz, 150 Punkte kann da doch mal ein guter Onboarding-Prozess haben, oder Christian?
Ja, ganz klar. Das ist, und das, wenn man den selbst entwickelt, sind das auch alles gute Punkte. Also wir entwickeln das mit dem Team zusammen, das heißt, wir geben das gar nicht vor. Und da kommt von dem Team auch unheimlich viel zurück. Und das wird dann kurz besprochen. Soll das mit aufgenommen werden? Ja oder nein? Und sorgt dann im Zweifelsfall bereits, vielleicht sogar direkt im ersten Jahresabschluss für eine erhebliche Arbeitserleichterung, weil viele Formalien zum Beispiel gar nicht mehr nachgefordert müssen. Die sind direkt da. Direkt von Anfang an alles richtig da und dann kann man auch loslegen. Und man muss sich ein Bewusstsein schaffen, wie lange soll das von Bolden eigentlich dauern? Ne? Das ziehe
ich für Konsequenzen. Ich glaube, die Mandanten, die den Onboarding-Prozess nicht mitverfolgen, die auszusortieren, dadurch kann man wirklich, glaube ich, viel Geld sparen.
Ja, mit Sicherheit, ganz klar. Ja.
Und Nerven. Gut.
Hey, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben den vollen Jogger. Ich habe mich auch geguckt. Ich hoffe, heute war eine Extra-Runde. Ich habe auch noch eine drehen, daher geteiltes Leid ist halbes Leid. Vielen lieben Dank, Andreas, dass du wieder dabei warst.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, also es ist toll, mit jemandem zu sprechen, der so viel Erfahrung mitbringt. Daher, ich freue mich schon auf den nächsten. Heute war Onboarding. Wir verlinken die Sachen auch von dir in den Shownotes.
Thema Philipp. Gerne.
Und dann schon auf die nächste Folge.
Dann ja, bis dann.
Ciao.
Ciao.